Radioaktiv Streifzug, die etwas andere Tour.
Bis 2030 soll mehr Güterverkehr auf die Schiene. Der Anteil soll von aktuell 20% auf 25% gesteigert werden. Das ist klimapolitisches Ziel des Bundesverkehrsministers. Doch schon heute sind vorhandene Strecken überlastet. Jetzt soll auch die Strecke Eelze-Hameln elektrifiziert werden, damit sie für den Güterbahnverkehr auf der Ost-West-Achse nutzbar wird. Doch es gibt Widerstand. Die BI Transit hat lokale Politiker und Anlieger zusammengebracht, um ihre Vorbehalte sichtbar zu machen. Ich war bei der Streckenbegehung zwischen Hameln und Salzhemmendorf vor Ort. Mein Name ist Joachim Stracke. Es ist ein heißer Sommervormittag, als sich Mitglieder der BI Transit und lokale Politiker in Hameln treffen. Auch der ein oder andere Bürgermeisterkandidat hat sich der Gruppe angeschlossen. Eingeladen hat Bettina Tuva-Lutin, Vorsitzende der BI Transit. Die Bürgerinitiative vertritt Anlieger an der Bahnlinie Hameln-Eelze. Die Bahnlinie soll laut Bundesverkehrswegeplan elektrifiziert werden.
Der parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann schrieb uns allen im Dezember 2020, dass die Planung der Elektrifizierung seitens der DB Netz AG noch Ende des letzten Jahres beginnen sollte. Mehr können wir dazu leider nicht sagen, weil das ganze Verfahren ziemlich intransparent ist. Wir kennen dieses Datum. Ende des Jahres, also letzten Dezember, so hat man offensichtlich da begonnen zu planen.
Mit der Elektrifizierung der Strecke befürchten die Anlieger in Zukunft vermehrten Güterverkehr.
Das heißt nicht, dass wir gegen eine Elektrifizierung von Bestandsstrecken sind. Das ganz bestimmt nicht. Wir sehen auch den Nutzen darin und sind auch sicherlich unterschiedlich stark bei uns in der Bürgerinitiative davon überzeugt, dass das eine sinnvolle Angelegenheit ist, Bestandsstrecken zu reaktivieren und zu nutzen. Wir wenden uns aber dagegen, dass man auf diese Weise, die ich jetzt ansatzweise schon referiert habe, Gütertransitverkehr durch das Weserbergland leitet. In genau dieser Form und die Elektrifizierung unseres Erachtens zu keinem anderen Zweck vorantreibt.
Bis in die 80er Jahre hatte die Bahnlinie durchaus einmal für den Güterverkehr Bedeutung. Sie war Teil der Hauptstrecke von Berlin über Hildesheim nach Amsterdam. Anfang der 80er Jahre wurde die einst zweigleisige Strecke dann aber zurückgebaut. Heute wird die jetzt eingleisige Strecke hauptsächlich für den Personennahverkehr genutzt. Stündlich pendeln die Züge der Nordwestbahn hin und her. Nachts herrscht Ruhe. Doch vor einigen Jahren wurde überlegt, die Bahntrasse bis nach Löhne wieder auszubauen, um sie für den ansteigenden Güterverkehr nutzbar zu machen. Gegen diese Radautrasse, wie sie von Bürgern vieler Ortschaften auch genannt wurde, regte sich im ganzen Weserbergland Widerstand. Auch im heimischen Landkreis hatte sich 2011 die Bürgerinitiative BI Transit gegründet. Im März 2016 hieß es dann, der sogenannte Planfall 33, also der Ausbau der Strecke bis nach Löhne, tauche im Entwurf des Bundesverkehrswegeplans nicht mehr auf. Gemeinsame Protestaktionen, zahlreiche Gespräche auch mit dem zuständigen CDU-Staatssekretär Enak Ferlemann im Berliner Verkehrsministerium hatten offenbar gefruchtet. Doch es sollte anders kommen.
Im November 2016, nachdem die Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung längst abgeschlossen war, die war schon im April abgeschlossen, und unmittelbar vor der abschließenden Beratung im Bundeskabinett erscheint plötzlich die Elektrifizierung dieses Abschnittes in dem Entwurf des Bundesverkehrswegeplans, was natürlich bei vielen Menschen in der Region eine große Überraschung war und natürlich auch für Entsetzen gesorgt hat. Herr Ferlemann und auch Herr Lies, der seinerzeit Wirtschaftsminister in Niedersachsen war, sagten dazu, es handele sich um einen Fehler, dass die Strecke jetzt dort erscheine. Aber wir sollten doch bitte jetzt nicht den Prozess der Abstimmung stören, indem wir viele Worte darum machen. Und man hat sich dann mit der Region geeinigt, dass eine Klausel in den Bundesverkehrswegeplan kommt, in der steht, dass wenn dieses Projekt vom potenziellen Bedarf, also eine niedrigere Stufe, in den vordringlichen Bedarf höchste Priorität aufsteigen sollte, würde man diese Beteiligung nachholen. Letztlich steht diese Klausel aber leider nicht im Bundesverkehrswegeplan und wir haben inzwischen auch gelernt, dass man die Öffentlichkeitsbeteiligung, die auch gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht nachholen kann.
Seit 2018 steht das Projekt ohne irgendeine Bürgerbeteiligung im vordringlichen Bedarf.
Ich möchte das betonen, weil die Bundesregierung federführend das Bundesverkehrsministerium vor der Aufstellung des neuen Bundesverkehrswegeplans aufgrund zum Beispiel der Erfahrung mit Stuttgart 21 eine neue Grundkonzeption bei der Erstellung des Bundesverkehrswegeplans verabschiedet hat und richtig Werbung damit gemacht hat. Wir waren auch in Berlin bei Veröffentlichung, konnten mitdiskutieren und. Und ein wesentliches Element dieser Neukonzeption war die stärkere Öffentlichkeitsbeteiligung, weil man angeblich aus Stuttgart 21 gelernt habe.
Eine Bürgerbeteiligung fand allerdings bis heute nicht statt.
Uns steht jetzt also die Elektrifizierung für die Durchleitung von Gütertransitverkehr unmittelbar bevor.
An diesem Vormittag ist auch der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Schraps mit vor Ort. Zu diesem Verfahren sagt er im Interview:
Wir haben im Bundestag 2016 den Bundesverkehrswegeplan beschlossen. Da war ich noch nicht Mitglied des Bundestages und meine Vorgängerin hat sich auch sehr intensiv dagegen gewehrt, dass dieses Projekt in den vordringlichen Bedarf eingestuft wird. Sie hat es damals geschafft, dass es nur der potenzielle Bedarf wird und sozusagen noch keine Planungsmöglichkeiten bestehen und eine Klausel verankern lassen, dass zunächst Bürgerbeteiligung erfolgen muss. Leider stand diese Klausel nicht im Gesetzestext, sondern sie stand in der Gesetzesbegründung. Ist insofern nicht Teil des Gesetzes. Das Verkehrsministerium hat sich über diese Bürgerbeteiligung hinweggesetzt. Trotz mehrerer Gespräche, die ich auch für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Region in den letzten 4 Jahren in Berlin im Verkehrsministerium organisiert habe, ist es nicht gelungen, diese Bürgerbeteiligung von Seiten des Bundesverkehrsministeriums durchzusetzen. Und leider war die eigene Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion, nicht bereit, Verkehrsminister Scheuer und seinen Staatssekretär Ferlemann noch mal deutlich darauf hinzuweisen und einzufordern, dass diese Bürgerbeteiligung stattfindet.
Jetzt müsse man aber davon ausgehen, dass das Projekt umgesetzt wird, erklärt Schraps weiter. Daher sei das Engagement der BI auch wichtig. Man müsse versuchen, wenn die Strecke ausgebaut wird, dass dann entsprechende Schutzmaßnahmen eingeplant werden.
Dass wir beispielsweise Lärmschutz und andere Dinge wie beispielsweise höhengleiche Bahnübergänge mit in unsere Überlegungen aufnehmen und deutlich machen, dass wir es nicht hinnehmen, dass ohne jegliche Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung vor Ort dieses Projekt umgesetzt wird, wenn es umgesetzt wird.
Was eine solche Umsetzung bedeuten würde, das erfahren die Teilnehmer der Streckenbegehung an diesem Tag aus erster Hand. Um zum Haus von Bernd und Ute Mühlbauer in Afferde zu kommen, müssen wir zunächst die stark befahrene Bundesstraße überqueren. Unmittelbar hinter dem Haus der Mühlbauers verläuft die besagte Bahnlinie. Sollte jetzt auch noch zusätzlicher Güterverkehr kommen, dann sieht Bernd Mühlbauer sein Leben geschädigt.
Wenn dieses Damoklesschwert, was im Moment über uns schwebt, wirklich eintritt, dann ist unser Wohlfühlfaktor hier völlig hinüber, weil wenn wir hier hinten lang gehen, wir gehen dann gleich direkt an den Gleisen lang, dann grenzt das Grundstück eigentlich schon fast an den Gleiskörper. Jetzt ist es kein großes Problem, man hat sich wirklich dran gewöhnt, nachts fährt keiner, tagsüber ist es relativ entspannt. Jede Stunde nur so ein Triebwagen, das ist eigentlich kein Problem. Aber wenn diese Gütertransit wirklich auf uns zukommen sollte, dann ist das Leben, was wir hier 35 Jahre lang geführt haben oder 36 Jahre, also nicht mehr ganz so entspannt. Ich glaube auch, dass viele Menschen, die hier in der Umgebung wohnen und ziemlich nah dran sind am Gleiskörper, wirklich mit dem Gedanken spielen, hier wieder wegzugehen.
Ehefrau Ute Mühlbauer sieht sich durch den möglichen Güterverkehr sogar getäuscht.
Unsere Kaufentscheidung damals 1998 war, dass uns suggeriert wurde, auch durch die Presse und durch die Politik und die verantwortlich sind, dass hier diese Bahnstrecke abgebaut wird. Es war sogar diskutiert, dass hier ein Fahrradweg lang gehen soll. Und dann haben wir schon gedacht, oder ich für eine berufliche Ausrichtung habe ich gedacht, ach, dann könntest du ja an dem schönen Grundstück, was du hast, vielleicht so einen kleinen Kaffeegarten machen. Wenn die Radfahrer dann vorbeikommen, dann hast du vielleicht so eine neue Perspektive auch für die berufliche Ausrichtung. Dazu ist es nicht gekommen. Man hat das zweite Gleis abgebaut, aber das eine Gleis ist halt geblieben. Aber wir konnten uns immer über die Jahre arrangieren und haben das eigentlich auch toleriert. So, das haben wir kein Problem damit gehabt, dass da eine kleine Bahn fährt, die 2 Waggons. Man hört sie kaum, man nimmt es auch nach einer Zeit schon gar nicht mehr wahr. Da haben wir gesagt, ja, das ist gar kein Problem. Ja, und dann kam dann so nach und nach, so Tröpfchen für Tröpfchen, doch eine andere Diskussion auf, eine andere Gestaltung dieser Strecke. Und da sind wir sehr hellhörig geworden und haben uns auch ein bisschen so betrogen gefühlt. Ne? Um dieses, wir siedeln uns hier an, wir erarbeiten uns das, haben uns hier ein Heim geschaffen. Wir haben sogar dann noch eine zweite Immobilie dazu gekauft, weil Afferde ist wirklich wohnenswert. Hier ist alles da, selbst mal fürs Alter haben wir gedacht, ist das mal eine Bleibe, wo wir hier den Arzt in der Nähe haben, wo hier Einkaufsmöglichkeiten sind, was viele Vororte von Städten eigentlich gar nicht mehr bieten. Das hat sich sogar in den letzten Jahren noch verbessert hier in Afferde. Auch junge Leute sind zugezogen. Also es ist eigentlich eine lebenswerte Ortschaft hier direkt vor Hameln. Und das ist mit dieser Idee, die jetzt auf uns zukommen soll, dann doch für uns eine wesentliche Einschränkung der Lebensqualität, auch fürs Alter gedacht. Also ich habe mein Büro nach hinten raus. Es kommt ja hin und wieder schon ein Güterzug hier durchgedonnert mit vielen, vielen Waggons. Und dann merke ich auch unter den Füßen, wie die Immobilie dann auch vibriert, wenn die Gläser nicht weit genug auseinanderstehen, dann hört man auch dieses Klappern im Schrank. Und wenn ich mir vorstelle, vielleicht wäre ich so schwerhörig dann im Alter, dass ich es vielleicht nicht mehr höre, dann können wir vielleicht hier bleiben. Aber wir sind wirklich gedanklich schon darauf vorbereitet, also Afferde auch den Rücken zu kehren, weil auch die Immobilien wären ja dann wertlos. Ne, man kann sie dann noch nicht mal mehr gut verkaufen. Ist schon jetzt auch ein Problem, wenn die hören, hier kommt eine Gütertransitstrecke. Also wir hatten es schon mal versucht zu verkaufen. Wir hätten es zum Schnäppchenpreis abgeben müssen.
Wir wechseln den Standort. Entlang der Bahnlinie gehen wir durch Afferde zum Haus von André Kladek. Das liegt knapp 12 Meter von der Bahnlinie entfernt. Hinzu kommt der Bahnübergang über die Straße schräg gegenüber. Die befahrene Straße ist eine Querverbindung aus Richtung Bodenwerder, Bad Pyrmont oder Hastenbeck zur Bundesstraße 217 nach Hildesheim und Hannover. Das heißt, in der Raschauer ist hier richtig was los. Und dann führt die Schranke schon beim aktuellen Schienenverkehr zu langen Staus. Eine Baustelle vor wenigen Tagen habe gezeigt, wie weit sich solche Staus ausweiten können.
Das heißt, die Staus waren bis zur Kirche da hinten und die Kumberlandstraße runter fast bis zur Hauptstraße. Da waren auch Busse dabei. Das heißt natürlich CO2-Ausstoß ohne Ende. Zu dieser Zeit, wenn es warm ist, lassen alle die Motoren laufen. Das heißt, wenn Güterzüge hier langfahren, die Züge sind sehr lang, mindestens 800 Meter. Diese Schließzeiten wären ungefähr auch so lang. Man rechnet mit 2 Zügen in der Stunde, was es nicht heißt, dass diese Abstände auch so bleiben. Das heißt, die werden nicht regelmäßig sein, wahrscheinlich. In einer Stunde kommt kein Zug und in der nächsten Stunde kommen 4 oder 6. Und man muss auch wissen, hier ist natürlich der Weg zur Schule für viele Kinder, die über die Bahngleise, über den Bahnübergang gehen müssen. Viele ältere Leute, die zu dem Edeka-Markt laufen, um was einzukaufen. Und wenn hier die Schranken ständig unten sind, ist das natürlich für die auch nicht so prickelnd.
Unser Weg führt uns weiter durch Neubaugebiete, teils idyllisch mit viel Grün und Vogelgezwitscher. Die Bahntrasse ist auf den ersten Blick nicht sichtbar, doch der Schein trügt, so Anwohner Christoph Ernst.
Also man muss sich immer bewusst sein, die Bahntrasse führt hier mitten durch das Wohngebiet durch. Wir haben auf beiden Seiten starke Wohnbebauung. Nur einfach mal, dass man das immer so ein bisschen vor Augen hat, weil man läuft hier so lang, man läuft unter Bäumen und hat im Prinzip die Bahn in dem Moment ja gar nicht so präsent. Okay, dann gehen wir jetzt hier weiter und geht einmal nochmal durchs Wohngebiet wieder zurück.
Christoph Ernst und Tamara Krause wohnen in einer Einfamilienhaussiedlung. Hübsche Vorgärten mit viel Grün, aber auch hier ist die Entfernung zur Bahntrasse nur gering. In den Jahren der Ruhe haben viele entlang der Bahntrasse auch neu gebaut.
Ja, unser Traumhäuschen ist so ein bisschen ins Wanken geraten. Wir wohnen nämlich sehr gerne hier in Afferde. Wir sind sehr positiv überrascht, wie schön Afferde ist, weil wenn man die B1 fährt, weiß man gar nicht, was sich hinter Afferde verbirgt. Da sieht man nämlich nur die Randbebauung und Afferde hat wirklich schöne Wohngebiete und Sie merken es ja, Es ist wirklich schön ruhig und idyllisch und wir lieben das hier. Jetzt ist es so, dass wir wirklich mit dem Gedanken spielen, können wir hier bleiben, weil uns geht es gar nicht um die Lebensqualität. Es geht um Sorgen und Ängste, die wir auch als Anwohner haben. Was macht das mit unserer Gesundheit? Wie kommen wir damit klar, wenn der Güterverkehr hier rollt? Und ich möchte einfach dafür bitten, dass man, ich bin für Umweltschutz, ich bin für die Güter auf die Schiene, ich bin dafür, dass man auch die Tiere schützt, aber ich möchte bitte um Verständnis dafür werben, dass man auch uns Anwohner berücksichtigt und uns auch ein bisschen das Gefühl gibt, dass wir ebenfalls schutzbedürftig sind und dass wir hier wohnen bleiben können.
Lärm und Vibrationen, das ist es in erster Linie, was die tonnenschweren und meist sehr langen Güterzüge verursachen. Wie viel Lärm solche Züge verursachen und wie solcher Lärm schaden kann, darüber gibt es heute durchaus verlässliche Studien. Laut Umweltbundesamt fühlt sich über ein Drittel der Deutschen durch Schienenlärm gestört, so eine repräsentative Umfrage. Eine generelle Regelung zum Schutz vor Schienenverkehrslärm gibt es in Deutschland aber nicht. Lediglich beim Neubau oder einer wesentlichen Änderung eines Schienenweges, wenn zum Beispiel der Schienenweg um ein durchgehendes Gleis baulich erweitert wird, sind die in der Verkehrslärmschutzverordnung festgelegten Emissionsgrenzwerte einzuhalten, ist auf der Homepage des Umweltbundesamtes zu lesen. Die Auswirkungen von Lärm und Vibrationen haben das Land Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bereits 2014 untersuchen lassen. BE-Transit-Mitglied Carsten Holexer hat sich mit der Studie beschäftigt.
Lärm führt dazu, dass es ein Signal ist, was für uns Gefahr bedeutet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich bei Gefahr auf den Angriff über oder ich fliehe. Das heißt, mein Körper muss irgendwas machen. Der Puls erhöht sich, der Blutdruck erhöht sich. Es werden unterschiedliche und andere Hormone ausgestoßen. Das ist eine Reaktion des autonomen Nervensystems. Autonomes Nervensystem heißt, ich kann das nicht beeinflussen. Also man kann jetzt sagen, reg dich nicht so auf, wenn die Bahn hier langfährt. Das ist ein bisschen laut, aber das wird anders. Nein, sie kriegen diese Reaktion ihres Körpers nicht weg. Und es ändert sich dadurch, vor allen Dingen nachts, natürlich die sogenannte Schlafarchitektur bei Leuten. Das heißt, die Tiefschlafphase verändert sich sehr, sehr stark. Die ist massiv verkürzt und in dieser Auswertung dieser Untersuchung ist ganz klar drin, das führt zu massiven gesundheitlichen Schäden. Das ist das erste Mal in dieser Untersuchung nachweislich deutlich nachzuvollziehen. Es kommt zu Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall. Deutlich erhöht von Leuten, die nachts dem Güterverkehr ausgesetzt sind. Die Weltgesundheitsorganisation fordert deswegen in solchen Fällen maximal 40 dB an Emissionen, die irgendwo aufschlagen können.
Gemessen wurde laut Studie aber an schienennahen Häusern sowohl am Tag wie auch in der Nacht Werte zwischen 75 und 80 dBA und darüber hinaus. Selbst bei geschlossenen Fenstern wurden in Innenräumen noch Werte von bis zu 70 dBA gemessen. Die Vibrationen eines vorbeifahrenden Zuges verursachen eine zusätzliche Belastung.
Diese Vibrationsereignisse führen zu Schlafstörungen, Ohrendruck, veränderte Herzfrequenz, Müdigkeit, Angst, Unsicherheitsgefühl, Gleichgewichtsstörungen, Konzentrationsstörungen. Das heißt, das kommt zu den Schäden im Grunde genommen, die wir eben besprochen haben, noch deutlich dazu. Auch das ist in der Untersuchung klar als Korrelation nachgewiesen worden.
Laut Bahn gibt es mehrere Schutzmöglichkeiten vor Lärm. Neben passivem Lärmschutz, also der Verbesserung der Schalldämmung von Häusern gegen Schall von außen, etwa durch Lärmschutzfenster, benennt die Bahn auch sogenannten Aktivschallschutz, etwa durch Schallschutzwände, Schienenschmiereinrichtungen, leisere Bremssysteme und Antriebe. Güterwagen der DB Cargo seien heute bereits zu 100% mit sogenannten Flüsterbremsen ausgerüstet, ist in den Berichten der Bahn zu lesen. Allerdings ist der Erfolg solcher Schutzmaßnahmen nicht in jedem Fall gegeben, sagt Holexer. Bei Lärmschutzwänden zum Beispiel wisse man nicht so genau, wie die eigentlich wirken.
weil das hängt sehr, sehr stark von der Topografie ab. Wird es von dem Berg, der dahinter ist, irgendwie plötzlich zurückgespiegelt und ist es lauter als vorher, weil der Schall da nicht mehr rauskommt, weil die Wand das nicht zulässt?
Zusätzlich können solche Lärmwände sehr hoch sein und zu Verschattungen führen. Dadurch beeinträchtige sich auch die Wohnsituation. Vor allem aber stellt sich die Frage der Kosten, denn die Bahn zahlt in der Regel nur, wenn sie dazu verpflichtet ist. Bei Bestandsstrecken ist das nicht immer der Fall, sagt auch der heimische Bundestagsabgeordnete Johannes Schraps. Und das gelte auch bei einem möglichen Ausbau der Strecke.
Das ist richtig. Die Bahn hat keine Notwendigkeit, sozusagen hier Lärmschutzmaßnahmen zu installieren, aufgrund der Beschaffenheit der Strecke. Das ginge nur sozusagen bei einem Streckenneubau. Und hier ist es im Prinzip zweigleisig gewesen und noch nicht entwidmet. Insofern darf sozusagen ein zweites Gleis gelegt werden, ohne neue Lärmschutzmaßnahmen zu installieren. Nichtsdestotrotz ist das natürlich, und deswegen ist es wichtig, dass wir hier in der Region an einem Strang ziehen, sowohl die Hauptverwaltungsbeamten als auch die Fraktionen im Kreistag. Genauso wie ich als Bundestagsabgeordneter und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag, dass wir deutlich machen, dass wenn dieses Projekt vom Bund umgesetzt wird, dass wir die Belastungen so gering wie möglich hinbekommen.
Anders beurteilt das der SPD-Landtagsabgeordnete Ulrich Watermann. Für ihn steht die Bahn durchaus in der Verantwortung. Eine Elektrifizierung der Strecke sei eine Ertüchtigung, die dann auch Schutzmaßnahmen für die Anlieger erforderlich machen. Watermann rät daher:
Wir müssen alles sammeln, was der Bahn diese Umsetzung, die sie vorhat, so teuer wie es geht, macht. Und dann müssen wir uns hinsetzen und müssen aushandeln, was wir verlangen, damit hier beispielsweise dieser Wert erreicht wird. Wenn das so klar formuliert wird, dann bedeutet das hier eine Investition, und zwar eine richtig teure. Und je teurer das wird, umso unattraktiver wird die Strecke. Und das muss die Zielsetzung sein.
Watermann zeigt sich auch zuversichtlich, dass das Vorhaben der Bahn, so wie es gedacht ist, durchaus verhindert werden kann.
Weil wir eine Menge Argumente haben, die Bahn bis jetzt nicht kalkuliert hat und die wir nur noch mal deutlich nach vorne bringen müssen. Weil wenn es finanziell für die Bahn nicht attraktiv ist, dann wird sie sich hier nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, dass die Argumente, die heute gesammelt worden sind, schon einen Schritt dazu beitragen, dass deutlich wird, dass Standorte, wo Wohnen ist oder wo Gesundheit ist, eben so sind, dass man das nicht mal eben für ein Appel und ein Ei umsetzen kann, was die Bahn dort machen möchte.
Sven Kornfeld, grüner Fraktionschef aus Hameln und selbst Eisenbahner, ist davon überzeugt, dass die Elektrifizierung kommen wird. Daher müsse aktiver Lärmschutz jetzt mitgedacht werden. Ob am Ende dann mehr Güterverkehr auf der Strecke fahren wird, dazu könne er nicht sagen. Er wisse aber, dass auf einer eingleisigen Strecke nur wenige Güterzüge fahren könnten. Daher gehe es jetzt darum zu sehen, wer bezahlt den Lärmschutz. Kornfeld sieht hier auch die Kommunen in der Pflicht.
Davon gehe ich aus. Und die Zusage können wir doch auch machen. Wir können doch sagen, wir als Kommune sind bereit, einen Vertrag mit der DBAG und dem Bund zu vereinbaren, in dem klar festgehalten ist, dass wir uns als Kommune auch an Lärmschutz beteiligen, in Kooperation mit Bahn und Bund.
Als nächstes müssten nun die Erfordernisse und Möglichkeiten für Lärmschutz aufgelistet werden. Kornfeld setzt dabei auf Zusammenarbeit auch mit der Bahn.
Noch stehen wir da irgendwie mit leeren Händen da. Wir sehen, dass die Belastung hoch ist an einigen Stellen. Aber welcher Lärmschutz müssten wir da eigentlich vorsehen? Und das ist doch erstmal wichtig zu ergründen. Und da muss man in die Gespräche mit der Bahn gehen. Hat die das eigentlich auch schon mal gutachterlich überprüft? Oder müssen wir das gemeinsam mit der Bahn machen und dann im Nachhinein zur Lösung kommen? Das ist eigentlich für mich diese Hauptfrage, die geklärt werden muss. Denn die Bahn ist doch nicht abgeneigt, Lärmschutzmaßnahmen zu machen, wenn es rechtlich vorgesehen ist.
Wir verlassen Afferde und fahren mit dem Bus ans andere Ende der Strecke im Landkreis Hameln-Pyrmont. Im Salzhemmendorfer Ortsteil Benzdorf-Quanthof liegt der Freizeitpark Rastiland direkt an der Bahnlinie. Auch hier müssen die Besucher über die Bahnschienen fahren, um den Freizeitpark zu erreichen. Noch ist das kein Problem, sagt auch Freizeitparkinhaber Steffen Ratzke. Denn auch er hat sich mit dem wenigen Personenverkehr der Nordwestbahn abgefunden. Die wenigen Güterzüge seien aber auch heute schon ein Störfaktor.
Wenn mal, was ja selten der Fall ist, hier mal ein Güterzug fährt, dann merkt man den Unterschied eben in der Geräuschkulisse ganz deutlich. Wir wohnen in der windabgewandten Seite, ganz am Ende des Geländes. Das sind von hier über 400 Meter. Und man hört nachts die Güterzüge da oben so, dass es stört. Das ist die jetzt hier die Ist-Situation.
Viel bedeutender für den Geschäftsmann aber ist, dass er eine Siedlung mit Ferienhäusern und ein Hotel bauen möchte. Zurzeit werde dafür der Bebauungsplan aufgestellt. Doch da würde zusätzlicher Lärm enorm stören und vielleicht das Projekt unmöglich machen. Auf dem noch freien Feld gegenüber vom Freizeitpark erklärt Ratzke sein Vorhaben.
Wir wollten das in mehreren Bauabschnitten realisieren. Das heißt, im ersten Bauabschnitt 16 bis 20 Häuser, die sollten hier in diesem Bereich entstehen. Es ist jetzt so, natürlich aus Umweltgründen soll natürlich der untere Bereich dort unten erhalten werden. Und dort eben wird die Ausgleichsfläche entstehen. Das heißt, dort, das wird alles bleiben. Und wir erhalten auch noch Abstand zur Hochspannungsleitung. Das heißt, die Häuser müssten und das Hotel müssten im vorderen Teil dieser Fläche entstehen. Also sehr nah zur Bahnstrecke. Und deswegen wäre es für uns wichtig, dass möglichst wenig Güterverkehr hier nachts entsteht und wenn, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, eine Lärmschutzmaßnahme zu treffen.
Ratzke könnte sich sogar vorstellen, Lärmschutz in Form eines Walls dort, wo es geht, selbst zu finanzieren. Sicher allerdings ist er nicht, ob das überhaupt hilft.
So richtig optimistisch, dass das alleine ausreicht, bin ich auch nicht.
Für die Vorsitzende der BI Transit ist dieser Zustand nicht akzeptabel, dass das touristische Unternehmen Rastiland zwar investieren wolle,
aber einfach nicht weiß, wann kommt was und ist das ein Geldgrab, in das ich mein Geld jetzt investieren möchte. Das halte ich für wirklich extrem beklagenswerte Zustände.
Mit dem Bus geht es vom Rastiland zurück nach Koppenbrügge. Dort ist die nächste Station am Bahnhof. In Koppenbrügge wird gerade eine 30 Millionen teure Umgehungsstraße gebaut, um den Schwerlastverkehr aus dem Ort herauszubringen. Für einige Teilnehmer ein großer Widerspruch, denn mit Güterverkehr auf der Schiene würde dieser Schwerlastverkehr wieder zurück in den Ort gebracht. Und auch in der Bahnhofsgaststätte hat man Pläne für einen Ausbau des Fremdenverkehrs. Schon jetzt werden Zimmer angeboten. Mehr Güterverkehr würde aber auch dieses Projekt eher unmöglich machen. Zu Fuß geht es vom Bahnhof durch Koppenbrügger Häuserzahlen zum Krankenhaus Lindenbrunn. Auch hier wieder ländliche Idylle. Viele Häuser liegen auf beiden Seiten dicht am Bahndamm. Einige Häuser ganz neu gebaut. Denn für Städter ist solch ruhiges Wohnen durchaus wieder gefragt, sagt Carsten Nitschke.
Wir haben im Moment wieder eine Renaissance des Ortes hier, also überhaupt der ländlichen Gegenden. Wir haben jetzt gerade jetzt nach Corona oder in der Corona-Zeit mitbekommen, dass sehr viele aus den Städten, bevorzugt aus Hannover, hierher ziehen. Es gibt hier Gemeinden, die könnten ihre Grundstücke, die 20 Jahre lang brach lagen, 40-fach verkaufen. Hier werden Grundstücke mittlerweile versteigert mit dem Bieterverfahren. Und so haben wir es hier auch in Koppenbrügge. Es gibt seit anderthalb, zwei Jahren gibt es hier keine Baugrundstücke mehr. Sie sind alle verkauft, die werden alle bebaut. Also die Nachfrage ist immens und das sind alles Leute aus dem städtischen Bereich.
Johannes Karlfels ist ein solcher Neubürger im Weserbergland. 2017 hatte er ein Bahnwärterhäuschen gekauft, nachdem kommuniziert worden sei, dass die Elektrifizierung nicht kommen würde.
Habe sogar in diesem Bahnwärterhäuschen eine Probenacht mit meiner Liebsten gemacht, weil die empfindlich im Schlaf ist. Und was war passiert? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht, weil kein Zug durchfuhr. Und erst als 5.38 Uhr der erste Zug durchfuhr, da konnte ich selig einschlafen. Und damit habe ich beschlossen, das Haus kannst du kaufen. Die Gewände, Bahnwärterhäuschen, 8,50 Meter zur Gleismitte hat die Wandabstand. Und das zweite Gleis ist sogar nur 2,50 Meter neben unserem Grundstück. Wir haben uns an die Nordwestbahn gewöhnt, ist wunderbar schön und gut. Und dann kam plötzlich der Rückschwung, dass doch eine Elektrifizierung stattfindet. Und nun bin ich jetzt kein Verschwörungstheoretiker. Ich habe auch kein Problem mit Elektrik, weil ich bin nämlich selber Techniker. Und als Techniker findet man Strom eigentlich eher besser als Diesel. Und insofern können Sie meinetwegen auch elektrifizieren. Jetzt hatte ich aber schon mal einen kleinen Vorgeschmack in den letzten Wochen, als die neuen Leitungen gebaut wurden. An unserer Strecke direkt hinter unserem Haus haben die also nachts immer von 1.30 Uhr bis 5.30 Uhr gebaut. Und ich habe kein Auge zugemacht in diesen Nächten. Es war Diesellärm von dem Kran und Baulärm wahnsinnig laut. Ich habe Messungen von der Nordwestbahn. Direkt an der Strecke, 1 Meter Abstand vom Zug, macht es 96 Dezibel. In 8,50 Meter Abstand sind es noch immer 84 Dezibel und eine Hecke ist dazwischen. Also in unserem Garten haben wir immer noch 84 Dezibel.
Karlfels fragt sich denn auch, warum eigentlich kein Nachtfahrverbot in Wohngebieten für Güterverkehr? Schließlich dürften nachts auch keine Flugzeuge an solchen Orten starten. Man wolle jede Idee aufnehmen, heißt es auf Seiten der Bürgerinitiative. Auch im Krankenhaus Lindenbrunn, unserer letzten Station, denkt man ähnlich. Dort beruft sich Geschäftsführer Friedhelm Albrecht auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Daran müsse sich gehalten werden.
Wir würden natürlich als Einrichtung sehr intensiv darauf drängen, dass eben halt die Normwerte eingehalten werden. Das bedeutet, dass nachts 35 Dezibel A einzuhalten sind am Gebäude und tagsüber dann eben halt 45 Dezibel A. Wie man das hier gestalten möchte, mit doch einer relativen Nähe des Gebäudes auch zum Bahndamm, das erschließt sich uns im Moment noch nicht.
Eine pragmatische Haltung. Als einzige Lösung sieht Albrecht nur...
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man das hier untertunnelt. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Aber das würde natürlich immense Kosten verursachen. Im Grundsatz sind die Anlieger wie die BI zwar nicht gegen eine Elektrifizierung der Strecke, aber gegen den Transit von mehr Güterverkehr durchs Weserbergland. Denn das Weserbergland sei hier nur Lückenbüßer für Versäumnisse des Bundesverkehrsministeriums an der nördlichen Hauptstrecke Hannover-Hamm, so Tova Lutin.
Dort steht seit 2002 im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans, dass der Flaschenhals, der dort auf der Hauptmagistrale existiert, zweigleisiger Flaschenhals, auf vier Gleise ausgebaut wird. Seit 20 Jahren hat die Bundesregierung diesen Engpass nicht beseitigt, der dazu führt, dass die Strecke mit 30% überlastet ist, 100% sind die Nennleistung, 30% drüber, und das führt zu Beeinträchtigungen der Betriebsleistung. Und von daher, da sich ja auch bis 2030, 2040 im Moment nicht abzeichnet, dass dieses Problem gelöst wird, hat man auf unlauterem Weg die Elektrifizierung der Strecke Elze-Hameln jetzt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrsministeriums buxiert, ohne die Öffentlichkeit zu informieren. Ich meine, dass das vorsätzlich passiert ist, muss ich wahrhaftig sagen, weil das eine richtig dicke Kröte ist, die das Weserbergland hier jetzt schlucken muss.
Jetzt gehe es darum, dass die Anlieger an der Strecke von den Auswirkungen geschützt werden. Dabei geht die BI davon aus, dass es keinen rechtlichen Anspruch auf Lärmschutz geben wird. Daher setzt die BI jetzt auf gemeinsames Handeln für Schutzmaßnahmen. Bei der Durchsetzung seien auch Landkreis und Kommunen gefordert. Doch die Zeit drängt, so Bettina Tova-Lutin.
Wir haben seit mehreren Jahren eine interkommunale Arbeitsgemeinschaft gehabt, die sich auch zeitweise schon intensiv eingesetzt hat. Seit den Vorkommnissen in Lüchte ist das Ganze sehr zum Erliegen gekommen. Auf Initiative der Grünen, der Linken und dann auch der SPD gibt es jetzt sowohl auf Ebene des Stadtrats als auch auf Ebene des Kreistags eine Begleitkommission, die besetzt ist aus allen Fraktionen und der Verwaltung und jetzt auch wieder aus uns. Wir sind also jetzt glücklicherweise wieder dabei, nachdem wir 2 Jahre zu den offiziellen Treffen nicht eingeladen waren. Und diese Kommission versucht jetzt auszuloten, was seitens der Politik zu machen ist. Aber mit Verlaub, es geht sehr langsam. Und die Planung bei der Deutschen Bahn läuft bereits. Jetzt kommt die Sommerpause und ich habe sehr große Sorge, dass wir mit unseren Bemühungen schnell genug sind. Wir haben von einem Anwalt, der den Landkreis und die Stadt jetzt berät, auch Hinweise bekommen, in welcher Weise man planerisch noch vorgehen könnte. Das ist gut, das greift die Stadt auch auf, das können auch die Kommunen hier aufgreifen. Ich bin aber persönlich, muss ich sagen, noch nicht so überzeugt davon, dass das nennenswerte Veränderungen im Hinblick auf den konkreten Lärmschutz, der zu erwarten ist, geben wird.
Anwesende Politiker und Verwaltung will die Bürgerinitiative dabei begleiten. Andreas Manns vom Landkreis plädiert aber für Sachlichkeit in der Auseinandersetzung.
Und ich habe ganz viel persönliche Betroffenheit und Emotionalität gehört. Das muss auch sein. Emotional muss man sein, weil man sonst keinen Kampfgeist hat. Emotionalität ist aber auch dann ein Stück weit ein Hindernis, wenn es darum geht, eine sachliche Diskussion zu führen. Wir sind nur dann stark gegen die DB, wenn wir das gemeinsam machen, wenn wir es sachlich machen. Und dann haben wir Munition in einer Diskussion. Deswegen will ich auch nur ganz kurz sprechen. Ich glaube, Frau Tova-Lutin, das habe ich in meinem Schlusswort bei der Begleitkommission ja gesagt, wir sind ja eigentlich gar nicht auseinander beim Ziel. Wir müssen bloß die Wege dahin verbinden. Und das lassen Sie uns tun. Lassen Sie uns sachliche Argumente zusammentragen, damit wir dann gegen die Deutsche Bahn zu Felde führen können. Nur dann und nur dann haben wir Erfolg. Das reicht.
Auch aus Hameln bekommt die BI Rückendeckung. Oberbürgermeister Claudio Griese stellt sich demonstrativ hinter das Anliegen.
Selbstverständlich ist eine Ertüchtigung von Bahnstrecken immer positiv. Allerdings muss man ja wissen, dass das hier kein Selbstzweck ist. Es war von vornherein klar, wenn es zu einer Elektrifizierung, damals hier auch noch der sogenannten Löhnerbahn kommt, dass man dann davon ausgehen kann, dass es zu einer Verstärkung des gesamten Verkehrsaufkommens kommen wird. Und zwar nicht zu einer Vergünstigung und Verbesserung des Personenverkehrs, weder Nah- noch Fernverkehr, sondern dass es schlicht und ergreifend dazu dient, Gütertransit hier zu ermöglichen, sprich mit den Güterzügen durch die Region zu fahren, um anderswo zu einer Entlastung beizutragen. Das ist eben das Problem, dass wir hier eine relativ hohe Bevölkerungsdichte haben, dass wir hier auch Wohnhäuser haben, die unmittelbar an der Bahntrasse sich befinden. Und das ist natürlich schon eine Lebensbeeinträchtigung und Lebensqualität, die da beeinträchtigt wird, wo wir uns auch als Stadt Hameln immer dagegen gestellt haben.
Das heißt, Sie sind auch dafür kein Güterbahntransit durchs Weserbergland?
Ganz klar, nein.
In Kobbenbrügge vertritt Jens-Uwe Schaper den Bürgermeister. Auch er vertritt in seinem Statement eine solche Position. Eine Zweigleisigkeit kann sich die Gemeinde zudem gar nicht vorstellen. Am Ende der Veranstaltung bekunden lokale Politiker ihre Unterstützung. Peter Kurpiowald von der Linken:
Wenn wir uns nicht bewegen, dann bewegt sich gar nichts. Dann kriegen wir keinen Schallschutz, dann passiert gar nichts. Und das ist doch die Erfahrung, die wir bei vielen Sachen gemacht haben. Wir haben an vielen Stellen den Fährdermann gehört. Wir waren in Berlin, haben Hannover und was weiß ich alles. Und das war immer alles toll, wie er es dargestellt hat. Da ist man weggegangen und hat gesagt, warum waren wir überhaupt hier? Wir wurden immer im Grunde genommen nachträglich auf Deutsch verarscht. Und das wollen wir uns nicht mehr gefallen lassen. Wir wollen uns gemeinsam engagieren, gemeinsam den politischen Druck erhöhen, das ist unsere Funktion. Das wollen wir auch weiter machen. Deswegen werden wir all diese Sachen mit unterstützen.
FDP-Bürgermeisterkandidatin Anke Blume:
Ich möchte Sie fast auffordern, ruhig emotional zu bleiben. Weil man darf jetzt nicht in sowas verfallen wie, das hilft ja sowieso nichts oder das macht irgendwer und ich bin da ja nicht dran beteiligt. Wir haben heute gemerkt, dass es sich dabei nicht nur um Afferde, nicht nur um Kobbenbrügge, nicht nur um einen Einzelort handelt. Und Sie sind die Menschen, die einfach davon auch, sage ich mal, publik machen, dass es sich um ein Gesamtproblem wahrscheinlich im Weserbergland handeln wird und dass das nicht nur um Einzelne geht. Das heißt, wenn Sie anfangen zu resignieren und zu schweigen, dann wird es für die Politiker umso schwerer werden, bestimmte Dinge durchzusetzen.
Ein positiv gestimmter grüner Bürgermeisterkandidat Sven Kornfeld:
Ich bin mir sicher, dass es Lärmschutz geben wird. Das haben wir nämlich auch selber in der Hand. Da gucke ich nach Kobbenbrügge, da gucke ich zum Landkreis, da gucke ich hierzu in die Stadt Hameln, wo wir sind. Wir sind natürlich in der Lage, selber Lärmschutz zu machen. Also dafür können wir schon mal sorgen. Die Frage wird ja sein, wer es bezahlt. Wir müssen uns damit abfinden, dass die Elektrifizierung kommen wird. Dafür gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und die Frage wird sein, welche Verbesserungen können wir erreichen im Nahverkehr? Der Kampf wird sein, Gespräche mit der LNVG, Gespräche mit der Bahn. Wie können wir einen Vertrag vereinbaren mit der Bahn? Das gab es eben anderswo auch. Das haben wir auch von unserem Rechtsanwalt gehört, Möller-Meinecke. Wie können wir vertraglich vereinbaren, dass es verlässlichen Lärmschutz gibt? Eben auch in der Kofinanzierung, Land, Bund, Bahn, Kommunen. Und da werden die Kommunen mit im Boot sein. Und da werden wir sicherlich auch in unseren Haushalten Geld bereitstellen müssen, um an dem aktiven Lärmschutz mitzuwirken. Und das wird, glaube ich, wahrscheinlich der Weg sein, der am Ende dazu führt, dass wir Lärmschutz kriegen.
Wie ein optimistischer SPD-Landtagsabgeordneter Ulrich Watermann. Nur aus Salzhemmendorf fehlt von der Politik offenbar noch ein Signal, beklagt Ernst Hermann Solmsen.
Leider habe ich von den Offiziellen aus Salzhemmendorf niemanden verorten können. Also umso mehr freue ich mich, dass Thorsten Köhler für die aktiven Bürger hier ist. Ja, Thomas auch, genau, Thomas Wehrhahn und Thorsten Köhler für die aktiven Bürger. Auch alle anderen im Rat Salzhemmendorf sind über diesen Termin informiert worden, sind aber findet oder haben nicht reagiert. Und das muss man nicht kommentieren.
Die Vorsitzende der BI Transit, Brigitte Tova-Lutin, hofft, dass mit dieser Veranstaltung aber vor allem auch die Betroffenen ein Stück weit mehr informiert sind. Denn das sei in der Vergangenheit zu wenig geschehen.
Das merkt man auch daran, dass bis heute viele der Anwohner, die an der Strecke sind, immer noch glauben, dass die ganze Elektrifizierung vom Tisch ist. Ich habe persönlich vor 2 Wochen Einzelne angesprochen in Afferde, die haben gesagt, wieso, das ist doch vom Tisch. Und das kann nicht sein, dass eine Region in der Gänze nicht informiert ist darüber. Auch die Verwaltung und die Politik wissen nichts Konkretes. Sie wissen weder wann noch in welchem Umfang. Und wir haben beispielsweise gerade mit dem Vertreter vom Rassiland gesprochen, der ja massiv investieren will, aber einfach nicht weiß, wann kommt was und ist das ein Geldgrab, in das ich mein Geld jetzt investieren möchte. Das halte ich für wirklich extrem beklagenswerte Zustände.